Die Gemeinde in Greifswald, in der ich bin, die versammelt sich in einem ehemaligen Elektrizitätswerk. Und wir haben das für uns aufgegriffen und wir haben als Vision für uns als Gemeinde formuliert, Gottes Energie für Greifswald. Wir wünschen uns, dass so wie früher aus diesem Elektrizitätswerk der Strom in die Stadt Greifswald ging, die Liebe Gottes, die Energie Gottes, hineinwirkt in unsere Stadt. Und mein Wunsch für uns heute Morgen ist das, wir haben da so ein paar Untertitel und der erste Untertitel ist, Gott lädt unsere Akkus auf. Und wir haben ja eben schon gesungen, komm, erfülle uns, deswegen sage ich, es ist ein gutes Gebet, ist auch mein Gebet für uns heute Morgen, dass Gott unsere Akkus auflädt und uns füllt mit der Energie, die aus seinem Evangelium kommt. Und um mit meiner Gemeinde so die Energie Gottes zu tanken, predige ich dann Greifswald zurzeit durchs Markus-Evangelium durch. Und da habe ich auch den Text für heute gefunden. Ich möchte aber vorher ein bisschen einleitend uns was sagen, damit wir in die Situation des Textes hineinkommen. Also das muss ich jetzt in Greifswald nicht machen, weil die haben die Predigten davor gehört. Aber das Markus-Evangelium ist nicht nur das kürzeste Evangelium in der Bibel, sondern auch das dynamischste. Da geht es Schlag auf Schlag, es geht unheimlich schnell und er formuliert auch immer so, und dann, und dann, und dann, und sogleich ging Jesus. Und da gehen auch ganz schnell die Konflikte los. Schon im zweiten Kapitel, da vergibt Jesus einem gelähmten Mann seine Sünden. Und dann fragen sich die Pharisäer, ja, darf der das? Und Jesus sagt, ja, der darf das. Und beweist das, indem er den Gelähmten heilt. Und dann beruft Jesus einen Zöllner, also wir wissen ja die meisten, das ist jetzt nicht so ein gesetzter deutscher Beamter, sondern mehr so ein Inkasso-Eintreiber von der Russenmafia oder irgendeiner anderen, das sollte jetzt nicht, nein, Entschuldigung, das streicht die Russen. Aber ich war lange in der Nähe von Berlin. Und dann geht Jesus mit diesem schlimmen Sünder auch noch nach Hause und feiert mit dem und seinen Freunden eine Party. Ja, ist denn Jesus zu so etwas da? Ist der Heiland dazu gekommen? Ja, sagt Jesus, genau dazu bin ich gekommen. Und dann machen Jesu Jünger nicht so bei den üblichen religiösen Übungen mit und Jesus stellt klar, bei mir geht es nicht um Religion. Bei mir geht es um eine Beziehung. Und dann kommt Jesus am Sabbat durch ein Kornfeld und die Jünger pflücken sich so ein bisschen was ab und essen das. Und das durfte man, das war in Israel erlaubt, dass man das tut, wenn man durch ein Kornfeld geht. Aber nicht am Sabbat, sagt der religiöse Wächterrat, und dann stellt Jesus etwas klar, und ich sage es gleich so, wie ich es verstehe. Der Mensch ist nicht dazu geschaffen worden, um die Gebote zu halten. Gott hat die Gebote geschaffen, um den Menschen das Leben zu erhalten. Also das Evangelium ist noch viel mehr, aber ich kenne manche Leute, für die wäre das erstmal genug. An Evangelium. Genug gute Nachricht, da hätten sie eine ganze Weile dran zu verdauen. Du bist nicht dazu da, um die Gebote zu halten, sondern die Gebote sind dazu da, um dir das Leben zu erhalten. Da haben Jesus und die Pharisäer ein unterschiedliches Schriftverständnis und das führt dann am Anfang von Kapitel 3 zu dem großen Konflikt. Da heilt Jesus dann am Sabbat einen Mann, am Sabbat. Er dient also dem Leben am Sabbat und das kann ja nicht wahr sein, beschließen die Gegner und beschließen ihn zu töten. Sie dienen also dem Tod am Sabbat und halten das für besser, als dass Jesus dem Leben dient am Sabbat. Und so beginnt bei Markus schon in Kapitel 3 eigentlich die Passionsgeschichte. Es wird also ganz schnell klar, es gibt Menschen, die Jesus nicht wollen. Und weil sie Jesus nicht wollen, dienen sie dem Tod. Und dann setzt Jesus etwas dagegen. Er beruft Menschen, die er will. Und das sind Menschen, die dem Leben dienen sollen oder durch die Jesus dem Leben dienen will. Und ich denke, diese Menschen wollten ihn auch. Aber das ist jetzt wichtig. Er will sie. Und das möchte ich uns jetzt vorlesen aus dem Markus-Evangelium, Kapitel 3, Vers 12 bis 19. Und Jesus steigt auf den Berg und ruft zu sich, die er wollte. Und sie kamen zu ihm und er berief 12, damit sie bei ihm waren, damit er sie aussandte zu predigen und Vollmacht zu haben, die Dämonen auszutreiben. Und er berief die 12 und er gab dem Simon den Beinamen Petrus und Jakobus, den Sohn des Zebedäus, und Johannes, den Bruder des Jakobus, und er gab ihnen den Beinamen Boanerges, das ist Söhne des Donners, und Andreas und Philippus und Bartholomäus und Matthäus und Thomas und Jakobus, den Sohn des Alpheus, und Thaddäus und Simon, den Kananäer, und Judas Iskariot, der ihn auch überlieferte. Also was diese Namen angeht, da kann ich jetzt nicht ins Detail gehen. Das sind ja eigentlich auch mehr Jünger, die Jesus hat. Die 12 sind was Besonderes, da komme ich gleich noch zu. Aber an den 12 wird so ein bisschen exemplarisch deutlich, wie Jesus sich das mit seiner Gemeinde, mit seinen Jüngern, mit seinen Nachfolgerinnen und Nachfolgern überhaupt vorstellt. Und wie er sich das auch mit der Berufung von besonders Beauftragten in seiner Gemeinde vorstellt. Die haben manchmal was gemeinsam, diese 12 Leute, aber sie sind keine besonders homogene Truppe. Also 2 von denen müssen sich eigentlich an die Gurgel gehen, weil der eine kommt aus einer Widerstandsgruppe und der andere hat für die Besatzungsmacht gearbeitet. Also das ist nicht besonders. Also am meisten könnte man doch sagen, eint sie, dass sie alle Männer sind. Das tut mir jetzt leid, aber im weiteren Jüngerkreis waren ja auch noch Frauen dabei, aber bei den 12 halt nicht. Dann eint sie, dass sie Jünger sind, kleingeschrieben, also wahrscheinlich alle jünger als Jesus. Also es gibt so eine Bilder, ne? Da ist so ein milchbärtiger Jesus und dann ist er so von halb glatzköpfigen, aber vollbärtigen Männern umgeben. Vergesst die mal. In so einer Regel würde, kannst nicht 100%, aber in der Regel würde ein jüdischer Mann nicht zu einem Rabbi gehen, der jünger ist als er selbst. Das ist eine Jugendbewegung. Eine Jugendtruppe oder junge Erwachsene. Aber dann hört es eigentlich schon auf. Das, was sie wirklich eint, was sie wirklich zusammenbringt, ist, sie haben alle den Ruf Jesu gehört und sie haben diesen Ruf beantwortet. Und das hält sie zusammen, sonst nichts. Jesus und sein Ruf und ihre Antwort, das ist eine Sache. Entweder haben sie eine Beziehung zu Jesus und dann haben sie auch eine Beziehung zueinander oder eben nicht. Und ansonsten sind sie eine bunte Truppe. Ganz unterschiedliche Leute, ganz unterschiedliche Charaktere. Und die hätten sich zum Teil das nicht ausgesucht, da so zusammen bei Jesus zu sein. Und ihr seid ja hoffentlich auch eine bunte Truppe. Was hält euch zusammen? Jesus. Jetzt habt ihr einen kräftigen Farbklecks dazu bekommen mit Leo. Und wie haltet ihr den aus? Mit Jesus. Jesus hält euch zusammen. Ich habe das jetzt bewusst ein bisschen provokant formuliert. Ja, aber wisst ihr, das ist wichtig. Es gibt immer mal Situationen, da denkt man, den halte ich nicht aus. Und auch als Pastor, ja, diese Gemeinde, diese Leute, die halte ich nicht aus. Ja, und dann ist es wichtig, dass man sich das so vor Augen hält. Wir gehören zusammen, weil Jesus uns zusammengerufen hat. Er ist es. Und dann fängt man an, den anderen nicht mehr als Belastung, sondern als Bereicherung zu erkennen. Der andere oder die andere ist eben ein Farbklecks, den Jesus auch noch in seiner bunten Gemeinde haben will. Ihr seid hier, weil Jesus euch gerufen hat und ihr auf den Ruf geantwortet habt. Und Leo ist hier, weil Jesus ihn gerufen hat und er auf den Ruf geantwortet hat. Jesus hat ihn zum Glauben gerufen. Das durfte ich miterleben. Und das weiß ich gar nicht, war das die große Taufe, wo auch Conny getauft hat? Also habe ich dich getauft oder Conny? Okay. Wir haben das in Falkensee manchmal aufgeteilt. Das war sehr. Ja, okay. Gut, genau. Und da, ja. An dem Abend wurde auch meine Tochter getauft. Die wollte gerne nicht von mir, sondern von der Pastorin Conny Sandersfeld getauft. Okay. Also das habe ich miterlebt, wie Gott Jesus gerufen hat. Wie Jesus Leo gerufen hat. Und dann hat er ihn zum vollzeitlichen Dienst gerufen, also zunächst zum Studium. Das durfte ich zumindest am Anfang noch ein bisschen miterleben. Und nun hat Jesus ihn hierher gerufen und ihr habt das auch so empfunden und habt ihn berufen. Aber wenn es mal schwierig werden sollte, dann sagt euch das. Jesus hat gerufen. Er wollte das. Hier steht ja, Jesus rief die zu sich, die er wollte, und dann steht, er berief die 12. Und wie gesagt, das waren schon mehr. Und ich denke, diese 12, die sind so ein bisschen das Vorbild von Jesus. Also Jesus zeigt an den 12, was er eigentlich für alle will. Jesus will was mit den Menschen, die er will. Und das ist so etwas auch unsere Rolle als Hauptamtliche. Wir sind Vorbilder, nicht in dem Sinne, dass wir uns anstrengen, jetzt immer hübsch vorbildlich und artig zu sein und so, sondern nein. Jesus macht mit uns manchmal vor, was er mit allen will. Und damit im Hinterkopf möchte ich jetzt mit uns auf vier Dinge schauen, die Jesus mit denen will, die er haben will. Und wir bedenken jetzt mal, das gilt dem Leo besonders, ist ja seine Ordination, aber es gilt auch uns allen. Erstens, Jesus will, dass die, die er berufen hat, bei ihm sind. Das ist das Erste und Wichtigste. Und ich habe bei Hartmut jetzt schon gedacht, jetzt kann ich den Teil weglassen. Er hat da schon ganz Wichtiges zu gesagt, aber ich will dir auch noch ein bisschen was sagen. Das Wichtigste ist es wirklich, dass wir bei Jesus bleiben. Wir können nämlich gar nichts tun, wenn wir nicht bei Jesus bleiben. Im Johannesevangelium steht sogar, in ihm bleiben. Schneid eine Rebe vom Weinstock oder einen Ast vom Obstbaum. Wenn da schon Früchte dran sind, dann reifen die mit etwas Glück noch nach. Aber spätestens im nächsten Jahr passiert da nichts mehr. Wenn wir die Verbindung zu Jesus verlieren, dann läuft noch ein bisschen was. Wir haben ja ein paar Tricks drauf. Irgendwie eine Sammlung mit guten Geschichten oder wir kennen ein paar tolle Geländespiele oder wir kennen irgendwas, womit man Action macht. So eine Weile läuft das Rad noch weiter. Aber da kommt keine Frucht mehr. Irgendwann ist der Akku alle, der Schwung weg, das Rad läuft aus und wir kommen nicht mehr weiter. Wir brauchen Verbindung mit Jesus. In Kapitel 6 kommen die 12 von so einem Missionseinsatz zurück und sie wollen Jesus erzählen, was sie alles gemacht haben. Und Jesus sagt, kommt, wir gehen jetzt mal in eine ruhige Ecke und dann ruht ihr euch ein wenig aus. Also das ist mein Rat. Finde immer wieder Zeit, dich bei Jesus auszuruhen. Damit meine ich nicht nur die stille Zeit, nicht nur das Bibellesen und Beten, das ist auch wichtig. Aber das verkommt gerade bei uns Hauptamtlichen manchmal ganz schnell. Hartmut hat es schon angedeutet. Das geht schon manchmal bei den Losungen los. Also ich weiß nicht, ob du die liest. Es gibt ja auch so eine Jugendausgabe. Aber nimm das mal als Beispiel. Dann liest man morgens und dann denkt man, ach ja, das ist die Losung. Wer hat denn heute Geburtstag? Kann ich die da nehmen? Nee, passt nicht. Mist, muss ich mir jetzt doch noch einen anderen Spruch raussuchen. Also so erlebe ich mich manchmal. Und dann denke ich, das hatte jetzt aber nichts mit Gemeinschaft mit Jesus haben zu tun, oder? Ich brauche Zeiten des Ausruhens, Stillsein, mal nichts hören, keine Predigten von anderen, kein Podcast, auch keine Lobpreislieder. Am besten dabei spazieren gehen, an einen öden Ort, davon gibt es in Vorpommern reichlich. Einsamkeit, wo einen nichts mehr beeinflusst. Und dann kann ich mich Jesus hinhalten und mich füllen lassen. Das ist jetzt gar keine abartige Übung. Die Chorsänger kennen das, glaube ich. Tief ausatmen und dann wieder einatmen. Ausatmen, bis der letzte Rest aus der Lunge raus ist und dann wieder reinlassen. An diesem körperlichen Beispiel kann man sich deutlich machen, was das heißt, bei Jesus ausruhen. Mal alles ablassen, alles rauslassen, was mich gerade bedrückt, beschäftigt, in mir steckt. Dann ganz tief Jesus reinlassen. Und dann bekommt alles andere auch wieder seinen Wert. Das Beten für mich und andere, der Lobpreis, das Bibellesen, das Hören auf Gottes Wort, wie er es auch anderen geschenkt hat. Findet einen Weg, einfach bei Jesus zu sein. Zweite, Er sendet sie aus, um zu predigen. Jetzt sagen einige, ja, das ist wirklich nur für den Pastor. Ne? Ja, wir verstehen das aus unserer Kultur immer ein bisschen einseitig. Ich würde lieber Verkündigung sagen. Und Verkündigung ist eigentlich alles. Hartmut hat es auch schon angedeutet. Da, zu deinem Dienst, Leo, gehört es, na klar, auch hier zu predigen. Und dann gibt es Andachten und Bibelarbeiten und Mitarbeiterschulungen. Und dann gibt es aber auch Gespräche bei Sitzungen und hoffentlich auch danach. Und dann gibt es Besuche und dann gibt es Zeiten, wo man miteinander feiert, ins Kino geht oder einen Spieleabend macht. Und zu dem allen kommt einfach dein Leben und das, was du aus deinem persönlichen Leben mit Jesus weitergeben kannst. All das ist Verkündigung. Und das gilt dann auch wieder uns allen. Wir verkündigen nicht nur, wir sind Verkündigung. Als Gemeinde und als Einzelne. Auf der Tagung, wo ich war, hat einer seine Gemeindearbeit vorgestellt und die haben so eine Gemeindearbeit, wo das Gemeindehaus den ganzen oder jeden Tag offen ist. Also einen Tag in der Woche haben sie noch nicht geschafft. Sie wollen dahin kommen, dass das Gemeindehaus jeden Tag offen ist. Und auf die Frage, wann sie Gottesdienst haben, sagt er von Montag bis Sonntag. Das ist aber kein Gebetshaus wie in Augsburg, das werden vielleicht einige kennen, sondern in diesem Gemeindehaus läuft Hausaufgabenhilfe, Seniorencafé, Migrantenbetreuung, Fahrradreparatur und vieles andere mehr. Und er hat es etwas provokant auf einen Punkt gebracht und gesagt, wenn ich meinem Nächsten das Fahrrad repariere, dann ist das genauso Gottesdienst, wie wenn ich Anbetung mache. Damit wird nicht das eine gegen das andere ausgespielt, sondern beides ist gleichwertig. An uns predigt alles. Und wenn einer sagt, bei mir nicht, dann sage ich doch, auch das predigt, aber es ist wahrscheinlich keine gute Botschaft. Lieber Leo, sei eine gute Botschaft für deine Gemeinden hier, für die Menschen in dieser Stadt und liebe Gemeinde, mach da alle mit. Und wenn dann einer fragt, warum bist du so und warum machst du das, dann drückt euch nicht, weil ihr vielleicht denkt, oh, ich kann nicht so gut reden, ich weiß nicht so viel. Die Jünger wussten auch nicht viel. Die konnten eigentlich nur sagen, wir kommen von Jesus und wir sollen euch sagen, das Reich Gottes ist nahe. Das ist kein langer Text. Unser Text muss auch nicht lang sein, muss dir nicht das Gehirn verbiegen. Aber wenn dich jemand fragt, dann erzähl einfach, wie du Jesus kennengelernt hast und was Jesus heute für dich bedeutet. Das Dritte steht ehrlich gesagt nicht in diesem Text. Aber es steht an so vielen anderen Stellen und auch am Ende vom Markus-Evangelium nochmal. Und es passt auch mit dem Vierten zusammen, was dann wieder im Text steht. Jesus hat seine Jünger auch ausgesandt, um die Kranken zu heilen und für die Kranken zu beten. Und das ist eine bleibende Aufgabe. Und das ist eigentlich auch eine ganz natürliche Sache. Wenn wir mal überlegen, wenn wir so miteinander reden nach dem Gottesdienst oder wenn wir uns besuchen oder so, und jemand ist krank, dann erzählen wir doch davon. Und ich habe den Eindruck, es gibt so manche Leute, bei denen macht das auch so den Hauptbereich des Gespräches aus, dass man sich erzählt, was man so alles für Krankheiten hat. Also es ist eher bei den Älteren so. Ich sag dir das schon mal. Ich kenne das auch schon, habe auch schon solche Gespräche geführt. Und das ist auch eigentlich das Einfachste, was man macht, dass man sagt, wir reden nur so lange darüber, dass wir auch noch Zeit haben, um mit unserem Vater im Himmel darüber zu reden, oder? Einfach Gott jetzt in dieses Gespräch noch mit hineinzunehmen. Vor vielen Jahren habe ich das mal gemacht. Ich hatte einen Freund, der war in Eberswalde der Pastor der charismatischen Gemeinde und wir wohnten direkt nebeneinander. Und ich war bei ihm und er sagte, Tochter ist krank. Sag ich, komm, wir beten. Und ich war am nächsten Morgen gesund. Das ist jetzt nicht so eine beeindruckende Heilungsgeschichte. Er war beeindruckt, weil er gesagt hat, das sage ich meinen Leuten immer, dass sie es machen sollen. Und das funktioniert nicht. Und jetzt kommt der Baptistenpastor und macht das einfach. Das geht. Mein Freund Manfred hat im letzten Jahr Bauchspeicheldrüsenkrebs bekommen. Da hat seine Frau eine WhatsApp-Gruppe gegründet, Heilung für Manfred. Und da waren wir mit dabei. Und wir haben kräftig mitgebetet. Und ich habe immer gesagt, ich werde beten bis zum letzten Tag vor seiner Heilung oder bis zu seinem letzten Tag, bevor er in die Herrlichkeit geht. Und dann ist er gestorben. Und es gab vorher Leute in dieser WhatsApp-Gruppe, die haben Sachen geschrieben, da waren wir nicht ganz wohl bei. Die haben sich die Heilung so sehr gewünscht, dass sie sie schon gesehen haben. Und bin dann mit etwas Beklemmung zu dieser Trauerfeier gefahren, hatte Sorge, wie geht seiner Frau jetzt, wird sie zusammenbrechen, hält sie das aus, all die nicht erfüllten Prophetien und so. Das sind ja immer diese Wenns und Abers, die wir im Kopf haben, wenn wir für Kranke beten. Ja. Und dann gab es gar keine Trauerfeier. Es gab eine Feier des Lebens, dass Manfred auf dieser Erde gelebt hat und eine Feier des Lebens, dass er jetzt in der Herrlichkeit führt. Und ich denke, wenn wir diese Hoffnung im Hinterkopf haben und sie uns bewusst machen, dann können wir auch gut um Heilung beten und dann sehen wir, wie Gott das tut. Aber ich würde es nicht weglassen. Und lieber Leo, auch als Jugendpastor wirst du mit Krankheit konfrontiert werden und mit Nöten konfrontiert werden, die deine Leute haben. Und bitte bete dann mit deinen Leuten. Lass dich nicht von irgendwelchen Was-wäre-wenns davon abbringen. Bete für deine Leute. Das ist eine wichtige Aufgabe für uns als Hirten der Gemeinde. Und ihr, wenn ihr euch von euren Nöten oder auch Krankheiten erzählt, dann betet füreinander. Es tut nicht weh und es ist nicht kompliziert. Man nimmt einfach nur den Vater im Himmel ins Gespräch mit hinein und nimmt ernst, dass er gegenwärtig ist. Und damit sind wir beim Letzten. Jesus sendet seine Jünger, so steht es hier, um die Dämonen auszutreiben. Da wird uns immer so ein bisschen unwohl bei, ne? Bei diesem Begriff. Unreine Geister, böse Geister werden sie anderswo genannt. Es gibt so viele Geister, die Menschen versklaven, sodass Menschen nicht mehr Gewalt über sich selbst haben, innerlich und äußerlich. Diese Geister wollen Macht. Ja, und in der Bibel gibt es beeindruckende Geschichten, wie Jesus solche Geister austreibt. Die kann man hin und wieder auch heute erleben. Da, wo Menschen sich für den Satan, für okkulte Praktiken geöffnet haben, da ist es ganz wichtig, dass man da nicht alleine in so ein Gebet geht, sondern dass man das zusammentut, so wie Jesus seine Jünger auch zu zweit ausgesandt hat. Aber neben diesen dramatischen Geschichten gibt es viele andere, die sind auch dramatisch, die fallen noch nicht so auf. Da gibt es die bösen Geister durch Missbrauch, wo Menschen für ihr Leben versklavt sind, wenn sie nicht erfahren, dass Jesus sie freisetzt davon, was ihnen angetan wurde. Es ist gut, dass wir in unserem Bund so ein Programm haben wie sichere Gemeinde. Und da hast du sicherlich als Jugendpastor schon reichlich Schulung drin bekommen und wirst dafür sorgen, dass das auch weitergeht. Ein Programm bietet aber noch keinen Schutz. Dazu braucht es Aufmerksamkeit. Und das ist auch ein Dienst, den man im Namen Jesu tut, solchen bösen Mächten zu wehren. Und dann sind da all die anderen Sachen. Und das ist für mich das, was wir in der Seelsorge erleben. Da sind böse Worte, die Menschen gehört haben und die wie ein Brandmal auf ihrer Seele sind. Das mangelnder Selbstmord, weil man gemobbt worden ist. Da ist die Macht eines bösen Schönheitswahns, der dazu führt, dass Menschen sich hässlich fühlen und sich nicht annehmen können. Da ist der Leistungsdruck und der damit verbundene Eindruck, nicht gut genug zu sein. Ihr merkt, worauf ich hinaus will. Es gibt unzählige dieser bösen Geister, die uns bedrängen, die uns das Leben verderben, die uns die Luft zum Atmen rauben. Und wir haben mit dem Evangelium eine Waffe, die sie vertreibt. Gott liebt dich. Er steht da wie ein Vater mit offenen Armen und empfängt dich, selbst wenn du selbst es warst, der sich das Leben kaputt gemacht hat. Gott liebt dich. Er hat sein Liebstes Jesus für dich gegeben. Jesus liebt dich. Er schenkt sich dir selbst. Und das feiern wir ja beim Abendmahl, nicht? Dass Jesus sich uns selber schenkt. Und wir haben schon ein bisschen gesprochen, wie ihr hier, wie wir Greifswald-Abendmahl feiern. Da gibt es ja unterschiedliche Formen. Aber Leo, vielleicht findet ihr auch mal neue, fröhliche Wege, um mit den jungen Leuten zusammen Abendmahl zu feiern. Wisst ihr, da haben böse Mächte keinen Bock drauf, wenn Menschen fröhlich Jesus feiern. Wir dürfen Menschen in die Freiheit des Geistes Gottes führen mit dem Evangelium. Wir dürfen Menschen in einen Raum des Vertrauens führen am Herzen des Vaters, der sich selbst mit ihnen versöhnt hat. Das ist ein großartiger Dienst. Das ist eine tolle Aufgabe. Menschen in diese Freiheit zu führen. Und ich wünsche dir, dass du es oft erlebst, dass Menschen, die wie ein geknicktes Rohr waren, sich wieder aufrichten. Dass Menschen, die wie ein glimmender Docht waren, wo man schon nichts mehr gesehen hat, plötzlich wieder anfangen zu leuchten. Hartmut hat das Beispiel von Mose gebracht. Und das ist eigentlich das, was immer passiert, wenn ein Mensch zum Glauben kommt oder auch wenn ein Mensch, wenn er schon gläubig war, plötzlich begreift, was die Freiheit des Evangeliums ist und was Jesus an ihm tun will. Wenn dunkle Augen hell werden, wenn man das miterleben darf und dazu beitragen darf, weil man Menschen Jesus gebracht hat, dann haben wir echt Grund zum Jubeln. Was will Jesus von Menschen, die er will? Ich fasse das nochmal mit meinen eigenen Worten zusammen. Jesus will, dass die Menschen, die er will, in einer innigen, liebevollen Beziehung zu ihm leben. Wo das geschieht, werden diese Menschen da, wo sie leben, so leben, dass etwas von Jesus gesehen wird und dann wird auch das Gespräch auf Jesus kommen. Wo das geschieht, werden solche Menschen mit anderen Menschen und ihrer Not ganz natürlich zu Jesus gehen und Jesus wird ihnen in dieser Not begegnen. Wo das geschieht, da wird das Böse weichen und das Gute Raum gewinnen. Da wird die Finsternis verschwinden und das Licht wird aufgehen. Und wir alle werden mehr und mehr erleben, dass mit Jesus das Reich Gottes tatsächlich gekommen ist. Lieber Leo, liebe Gemeinde, Gott segne euch dazu, dass ihr solche Menschen seid. Amen. Ja.